Es ist so, dass in der Mundakya Upanishad dieses Singen mit einem sehr schönen und für mich sehr anschaulichen Vergleich, einem Vergleich aus der Bogenschießkunst verglichen wird. Wenn wir chanten, versuchen wir zunächst einmal unser Bewusstsein auf ein spirituelles Ziel auszurichten. Durch die Kraft, die in diesem gemeinsamen Singen, diesem Kirtan ist, ist es möglich für den Einzelnen, dass das Ziel, auf das sich sein Bewusstsein ausgerichtet hat, während er chantet, erreicht wird. Ein gutes Beispiel ist, dass das Beispiel eines Bogenschützens, bevor der schießt und den Pfeil von der Bogensehne, der gestrafften Bogensehne schnellen lässt, ist für ihn sehr wichtig, erst einmal, man sagt im Englischen, to take aim oder sich auf das Ziel zu fixieren. Erst dann kann die Kraft, die im Bogen schläft und die er befreit, indem er den Bogen erst einmal strafft und dann den Bogen diese Kraft entfalten lässt, diese Kraft, die ein Pfeil vielleicht hunderte von Metern vorantreibt durch die Lüfte, dem Ziel entgegen. Erst dann ist es möglich, dass das Ziel erreicht wird. Also umgesetzt heißt es so, dass das heilige Mantra ist wie der Bogen. Das Ziel, auf das sich der Singende oder der Chantende ausrichtet, sind die Lotusfüße der Geliebten, die Lotusfüße von Radha und Krishna. Und der Pfeil, das ist der Jiva selber, oder ist der Atma, die reine Seele selbst. Wir, das Lebewesen, nehmen den Mantra in unsere Zunge und in unser Herzen, richten also unser Bewusstsein auf das Ziel aus, was wir erreichen möchten durch das gemeinsame Chanten, nämlich die Persönlichkeit Gottes. Und dann nehmen wir unsere Aufmerksamkeit und straffen den Bogen, spannen ihn an und auf diese Weise wird dann das Selbst, die reine Seele, in die spirituelle Welt befördert durch die Kraft dieses Mantrams. Weswegen ich das sage, ist, dass das Mantram erst dann seine volle Kraft entfaltet, wenn wir, während wir singen, man sagt das Mantrata Chintanam machen, also unser Bewusstsein ausrichten auf das Ziel, was in diesem Mantram erreicht wird. Beim Hare Krishna Mantra, unserem All-Time-Favorite-Mantram, ist es Radha und Krishna. Ihr habt hier ja Radha Krishna auf dem Altar und ich möchte euch deswegen bitten, euer Singen, euer Chanten, herzlich willkommen. Doch, kein Problem. Mit dem Kind, gut. Ich möchte euch also deswegen bitten, euch bewusst auf den Altar auszurichten. Euer Bewusstsein ganz bewusst auf Radha und Krishna zu platzieren. Lasst euer Bewusstsein wie eine Biene werden, die hineilt zu den Lotusfüßen von Radha und Krishna. Und wenn ihr dann das Mantra chantet, werdet ihr plötzlich merken, wie ihr während des Chantens also spirituelle Eindrücke im Herzen bekommt. Aber wenn ihr das Mantra einfach nur chantet, ohne euch über ein spirituelles Ziel bewusst zu werden, wie es in der Vergangenheit viele Hare Krishna Devotees gemacht haben, ne, dann werdet ihr wahrscheinlich mit eurem Bewusstsein beim Einkaufen landen und bei der Einkaufsliste, die ihr noch erfüllen müsst, oder bei dem Bergspaziergang oder bei irgendwelchen Dingen, die also keine Volltreffer im spirituellen Leben sind, sondern die so ein bisschen daneben gehen. Nicht? Also die Ausrichtung des Bewusstseins ist genauso wichtig für den Chantenden wie die Festsetzung im Geiste eines Bogenschützens, der also bevor er die Kraft des Bogens überhaupt entfaltet, erstmal sich einstellt auf die Zielscheibe. Ich habe vor einiger Zeit Unterricht bei Srishti Katha im Bogenschießen genommen. Das war vor 2 Jahren. Und es war ein Langbogen, und so wie es die Nomaden in Tibet benutzt haben. Und habe viel gelernt dadurch. Er sagte mir, wie man den Pfeil ausrichtet auf den Bogen und wie man die Sehne zurückschießt. Und meine ersten Schüsse landeten alle in Afrika oder Alaska oder bis er sagte, du musst dich total fixieren im Bewusstsein auf die Zielscheibe. Und hat mir dann gesagt, hat mir das Geheimnis der Bogenschützen verraten. Mach dein Bewusstsein eins mit dieser Zielscheibe und dann wird der Pfeil ankommen. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Bogenschießen erlernt habt in eurem Leben. Es ist tatsächlich, wenn du nur sagst, für mich existiert jetzt in diesem Augenblick nur die Bogen, nur der Bogen und der Pfeil und eben das Ziel. Dann, das ist magisch. Du brauchst gar nicht ein guter, erprobter Bogenschütze zu sein. Wenn du dein Bewusstsein ausrichten kannst auf das Ziel, landet der Pfeil dort. So ist es auch beim Chanten der heiligen Namen, beim Singen der heiligen Namen. Wenn du einfach dein Bewusstsein ausrichtest auf Radha und Krishna, den Ishta Devatas, dieses Mantrams, bist du plötzlich bei ihm. Also du musst es lernen, in Relationship, in Sambandha zu chanten. Herzlich willkommen. Kommt eini. Hare Krishna, welcome. So, ich möchte euch bitten, in diesem Bewusstsein versuchen zu chanten. Du hattest mir, glaube ich, die... Fort. Wir können gleich anfangen. Ja, alles. Melita, dies ist ein Yoga-Zentrum, nicht?
Ja.
Wir machen jetzt also Mantra-Yoga. Das ist wirklich, ist ganz wichtig. Das Bewusstsein wird jetzt eins mit unserem Ziel. Wir setzen uns vielleicht ganz kurz hin. Aufrecht. Wir sammeln uns ein bisschen, indem wir ruhig atmen. Ein- und ausatmen, ruhig. Und ganz kurz richten wir unser Bewusstsein aus auf Radha und Krishna. Wir können das tun, indem wir einfach mit stetigem Blick auf den Altar blicken. Wir können das tun, indem wir in unserem Bewusstsein ein Bild entstehen lassen. Ein Bild von einem heiligen Ort vielleicht, an dem wir uns innerlich begeben. Und ein Ort, wo wir Radha und Krishna verehren. In diesem Bewusstsein singen wir jetzt zu Radha und Krishna das Maha-Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Sunyavani Askadane Sadarine Jai Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich möchte heute gerne über ein Thema sprechen, was mich auf eine bestimmte Art und Weise sehr an mein eigenes spirituelles Suchen, meine eigene spirituelle Reise erinnert. Sehr oft im Leben ist es so, dass wir uns eigentlich nicht genau in der Kontrolle unseres Lebens befinden. Sehr oft haben wir den Eindruck, dass wir an einen Ort im Leben gebracht worden sind, ohne dass wir etwas dazu beigetragen haben, bewusst dazu beigetragen haben, um an diesen Ort zu kommen. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass man mal mit der und der Person verheiratet ist? Wer hätte geglaubt, dass man sich angezogen fühlt für das zum Krishna-Bewusstsein und diesen spirituellen Weg mit einigem Maß an Commitment, an einer persönlichen Festlegung geht. Es gibt viele wichtige Dinge im Leben, die wir in dem Sinne nicht genau so geplant haben. Dinge, an die wir herangeführt wurden in unserem Leben, Dinge, die uns, sagen wir einmal, vorher gar nicht so im Bewusstsein waren, aber die dann auf eigentümliche Art und Weise an uns herangetragen wurden. Manchmal gibt es solche Situationen, wo man irgendwie weiß, oh, jetzt bin ich in dieser Situation, da habe ich ja vor 10 Jahren mal drüber geträumt. Oder man ist überrascht, man nennt das in der Psychologie ein Déjà-vu-Erlebnis. Man hat das Erlebnis, jetzt kommt diese gleiche Situation wieder auf mich zu, in einer unentrinnbaren Weise. Diesmal muss ich mich besser bewähren als beim letzten Mal. Wer oder was ist es, was unsere Steuerung im Leben übernommen hat? Wer oder was ist es, der Ereignisse an uns heranträgt? Wer oder was ist es, der uns führt oder welches uns führt und uns in eine bestimmte Lebenssituation hineinversetzt? Die Heiligen Schriften, die Vedas, geben da eine sehr schlüssige Antwort, indem sie sagen, es ist Krishna, der im Herzen als Überseele waltet und lenkt und manchmal auf für uns ganz unverständliche Art und Weise unsere Lebensgestaltung übernimmt. Sehr oft sind es direkt verschlungene Wege, in denen wir uns wiederfinden. Wege, wo wir die Klarheit verloren haben. Verloren haben und plötzlich uns fühlen wie eine Schachfigur, die von einer unsichtbaren Hand mit großer Kraft vorangebracht werden. Und wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht, Wieso? Und wir wissen ehrlich gesagt auch nicht, wohin das noch hinführt oder wohin das noch kommt. So, in dem Bhagavatam gibt es einen Text, den ich euch ganz gerne vorlesen möchte, wo die Überseele oder Krishna ganz deutlich einer Person erscheint. Folgende Rahmenhandlung: die Königin Vaidarbhi, verheiratet mit dem König Malayadvaja, hat sich zurückgezogen in den Wald, um zusammen mit ihrem Ehemann die letzten Tage ihres, sagen wir mal, Aufenthalts in diesem Körper zu begehen, und zwar in der Entsagung und religiösen Versenkung. Vaidarbhi dient ihrem Ehemann auf unfehlbare Art und Weise, und schließlich kommt es dazu, dass der Ehemann vor ihr stirbt. Sie hatte gerade seine Füße massiert, wie sie das so oft tat, besonders im hohen Alter ihres Gatten, um die Zirkulation zu ermöglichen. Aber sie merkte plötzlich, die Füße sind kalt. Und das ist das sichere Anzeichen dafür, dass die Seele den Körper verlassen hat. Und sie ist völlig bestürzt. Sie hat ein Leben an der Seite ihres Mannes geführt. Plötzlich ist er nicht mehr da und bereitet also dann alleine, ohne Diener zu haben, wie sie das bisher immer hatte im Leben, einen Scheiterhaufen vor, auf den sie dann mit großer Mühe den toten Körper ihres Ehemanns bringt und ihn dann unter Weinkrämpfen verbrennt. Nun, sie ist völlig nach der Bestattung völlig außer sich vor Kummer, und plötzlich erscheint dann in dem Wald eine zunächst einmal mysteriöse Person. Es ist ein älterer, ehrwürdiger Brahmane, der zu ihr kommt, der alleingelassenen, der verlassenen Königin am Bestattungshaufen ihres Ehemanns. Und der Brahmana mustert sie sehr eng, und wir werden gleich sehen, dass der Brahmana nicht ein gewöhnlicher Schriftgelehrter ist, dass er nicht mal ein Mensch ist, sondern dass der Brahmana, und das möchte ich jetzt als kleines Geheimnis hier noch in den Raum stellen, das werdet ihr gleich aus dem Text sehen, eigentlich die Persönlichkeit Gottes direkt ist. Der Brahmana mustert die verwirrte Königin Vaidarbhi und fragt: Wessen Frau oder Tochter bist du eigentlich? Überlege, wer ist der Mann, der gerade verbrannt worden ist? Es scheint mir, dass du dich völlig auf der körperlichen Ebene befindest und sowohl deine Seele vergessen hast, als auch die Seele deines ehemaligen Gatten. Und dann, es muss unglaublich sein, stell ich das mal vor, die Königin trauert um ihren Gatten und wird zurechtgewiesen von diesem Brahman, der sagt: Die Seele ist unsterblich. Du trauerst um den vergänglichen Körper, der einen Anfang und ein Ende hat, hast aber die unsterbliche Seele total vergessen. Das ist schon aufrüttelnd. Und dann sagt er mit einer unterweisenden Stimme: Erkennst du mich denn nicht? Und sie schaut ihn an. Und plötzlich sieht sie etwas in ihm, was über die Konturen dieses Brahmanenpriesters hinausgeht. Das verklärt sich, und sie sieht etwas anderes. Während sie weiter zuhört: Ich bin dein ewiger Freund, den du so viele Male in der Vergangenheit um Rat gefragt hast. Selbst wenn du mich nicht erkennen kannst, kannst du dich denn nicht wenigstens daran erinnern, dass du einen sehr intimen Freund hattest? Unglücklicherweise hast du meine Gemeinschaft vor langer Zeit aufgegeben. Unglücklicherweise hast du so getan, als könntest du diese Welt genießen. Aber mein lieber Freund, mein sanftmütiger Freund, du und ich sind doch wie zwei Schwäne, die zusammen auf dem See des gleichen Herzens leben. Obwohl wir schon seit vielen Tausenden von Jahren zusammen auf diesem See des Herzens schwimmen, sind wir noch weit entfernt von unserer ursprünglichen Heimat. Seit du mich verlassen hast, bist du immer mehr materialistisch geworden, während du verschiedene Lebensformen in der materiellen Welt angenommen hast. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, meine liebe Freundin, du bist einfach nur in den Körper eingegangen, zusammen mit den materiellen Wünschen deines letzten Lebens. Und du hast dich völlig verloren im Genuss deiner Sinne und somit deine eigentliche, deine spirituelle Identität völlig vergessen. In Wirklichkeit bist du nicht die Tochter des Königs von Vidarbha. In Wirklichkeit bist du nicht die Königin Vaidabi. In Wirklichkeit ist dies nicht dein verschiedener Ehemann. Und dann sagt er etwas, was sie wie ein Blitz trifft. In Wirklichkeit bist du nicht Puranjana. Und mit diesem Stichwort erinnert sie sich an ihr letztes Leben, wo sie dachte, der König Puranjana zu sein. Ein König, der zuerst recht starkes spirituelles Wissen hatte, aber sich dann verloren hat auf der materiellen Ebene. Und dann kommt die Überraschung. Ich bin es wieder, sagte der unbekannte Freund, der immer mit dir zusammen ist. Meine lieben Devotis, liebe Freunde, hier ist ein wichtiger Ansatz zu finden in unserem Leben. Der Schwan auf dem See des Herzens, der mystische Hangsa, der unser Leben kontrolliert. Bei Madhvacharya sagt man, dass wir selber eigentlich nicht atmen, wir werden geatmet. Könnt ihr es hören? Hamsa, Hamsa, Hamsa. Das ist Krishna, die Überseele, die sogar unsere Atemzüge übernimmt. Vor ein paar Monaten, ist es jetzt schon her, hatte ich ein wichtiges Erlebnis, was ich euch gerne mitteilen möchte. Ich war gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden und zu meiner Lieblingsbank am Sakrauer See gehumpelt, wo ich mich niederließ und ein bisschen ausruhte. Und auf einmal merkte ich, wie die unsichtbare Hand des Frühlings die Bäume angefangen hatte, grün zu bemalen. Also, um es weniger poetisch auszudrücken, die Blätter fingen gerade an, sich zu entfalten. Und ich merkte dann ferner, dass diese Kraft, Krishna nämlich, der als der Frühling dieses langweilige, graue Berliner Vorstädtchen zum Leben erwacht hatte, wirklich der höchste Leiter und Lenker unseres Lebens war. Ich merkte das. Ich sah, wie ringsum herum Tiere lebten, die atmeten. Und ich merkte auch, wie ich selber beatmet wurde von Gott. Ich merkte in diesem Augenblick sehr deutlich, dass ich eigentlich nicht der Kontrollierende meines Lebens bin, sondern konnte wirklich deutlich spüren, dass es Krishna war, der durch mich atmete, genauso wie wenn ein Lebensretter kommt und einen Unfalltoten beatmet. Ich atme ja nicht bewusst. Ich atme ja nicht bewusst ein und aus. Es sei denn, ich lande mal zufällig in einer Meditationssitzung von Satchinandan Swami und macht da einfache Entspannungsübungen mit. Nicht? Es atmet durch mich hindurch. Krishna hält mich am Leben. Nicht? Das wurde mir so klar. So, Krishna lenkt jedes Lebewesen. In der Gita wird es gesagt, dass jedes Lebewesen sich wie auf einem Auto, wie auf einem Wagen, einer Maschine befindet, die aus materieller Energie besteht, und dass er, Krishna, diese Wege des Lebens lenkt. Genauso wie wir haben ja jetzt ein James Bond Auto, Ananda Chaitanya, ihr könnt es euch alle mal anschauen. Er hat es vorsichtshalber eine Straße weiter geparkt, um nicht noch mehr Aufsehen zu machen. Aber ihr könnt trotzdem, man kann sich's trotzdem angucken. Das ist ein Auto, wo es ein Navigationssystem gibt, was leider nicht sehr gebildet ist. Also es findet nicht alles. Aber grundsätzlich findet es schon Städte zumindest mal. Nicht ein Nun stellt euch bitte mal ein Navigationssystem vor, was nicht sprechen würde, sondern steuern würde. Das ist Krishna. Krishna im Herzen eines jeden, der unser Leben lenkt, sodass wir uns manchmal in Situationen befinden, die höchst erstaunlich für uns sind, die wir nicht so geplant haben, die an uns herangetragen wurden, von denen wir lernen können. Nun, ich möchte euch heute gerne einen Devoti vorstellen oder ein ganz interessantes Leben vorstellen von einem Devoti von Lord Jagannath. Er ist Salbeek. Der also ein sehr ungewöhnliches ein Weg ging in seinem Leben. Ein Weg, den Krishna eindeutig bestimmt hat. Ein Weg, der ihn auch manchmal Fragen auf die Lippen gebracht hat. Nicht? Warum ich? Was hast du mit mir vor? Was machst du mit mir, mein Herr? Salbeek hat einen sehr dramatischen Lebensanfang. Seine Mutter Lalita badete einst in dem Teich dem Dorf Danda Mukundapur, als ein General namens Lalbeek mit einer gewaltigen Armee nach Puri marschierte. Lalbeek wollte den Tempel von Lord Jagannath in Schutt und Asche versetzen. Er war also ein Bediensteter in der Regierung von Jahangir, ein recht grausamer musulmanischer Herrscher, der von Delhi aus herrschte. und der angetan war von Lal Begs Grausamkeit und ihn deswegen zum Gouvernanten von Bengal und Orissa ernannt hatte, mit dem klaren Auftrag, Tempel dort zu zerstören und Brahmanenpriester zu behindern. So, Lal Beg hatte jetzt den Haupttempel von Bengal und Orissa auf dem Visier, dem großen Jagannath-Tempel in Puri. Und er ging mit der Armee, die Waffen klirrten in der klaren Luft, gen Puri. Als er plötzlich in dem See die wunderschöne Lalita sah, es war eine verwitwete junge Frau, die eine außergewöhnliche körperliche Schönheit besaß. Und als er sie sah, wurden seine Gelüste erweckt, wie ein ausgehungerter Tiger, der sich über ein furchtsames Reh macht, setzte er sein Pferd in schnellen Trab, ging hin zum Teich und bedrohte die Lalita und sagte, komm mit mir. Lalita, die wusste, dass mit so einem General nicht zu spaßen war, kleidete sich rasch an und ging hilflos mit ihm. Und Lal Beg war so angetan von ihrer Schönheit, dass er sie nicht einfach mit Gewalt nehmen wollte, sondern sie zu seinem Palast führte und sie dort bat, seine Frau zu werden. Und Lalita, die ihn ansah, wollte zuerst nicht, aber dann sah sie, dass sie keine andere Chance hatte, als Ja zu sagen, weil die waren wirklich sehr, sehr grausam, diese muslimanischen Herrscher und Gouverneure, die folterten Leute und die erreichten alles, was sie wollten. Aber bevor sie Ja sagte, sagte sie, ich habe zwei Bedingungen an dich, die du erfüllen musst, bevor ich deine Frau werden kann. Er sagte so ein bisschen arrogant, was sind das für Bedingungen? Du darfst nicht den Tempel Jagannaths angreifen und musst deine Hände von anderen Tempeln legen und du darfst keine Priester töten. Und da er von ihrer, sie muss also ungewöhnlich schön gewesen sein, von ihrer Schönheit dermaßen beeindruckt war, stimmte er zu, taufte sie, wie es bei den Muslimen war, vorher, bevor er mit ihr die Ehe vollzog, taufte sie unter dem Namen, lass mich ganz kurz mein löchriges Gedächtnis durchforschen, Fatima Bibi. Fatima Bibi. Und sie wurde dann seine Frau und aus ihrer Kombination wurde ein Sohn geboren, mit dem der Lal Beg seinen Namen teilte. Er nannte ihn nämlich Sal Beg. Beg war der gleiche Titel. Und er bildete diesen Sohn aus in der Kriegskunst und als er ein perfekter Krieger war, zog er mit ihm in einen Krieg gegen afghanistanische Invasion, also es waren keine Talibans, die gab es da noch nicht. Und Lal Beg wurde in diesem Krieg getötet und sein Sohn Sal Beg wurde tödlich verwundet. Sal Beg wurde auf einer Bahre zurück in den Palast getragen, wo Fatima, die ehemalige Lalita, ihn sah. Und sie versuchte, ihren Sohn gesund zu pflegen, ihren einzigen Sohn, der aus dieser tragischen Verbindung hervorgegangen war, aber der siechte dahin. So schließlich beschloss Lalita, auch auf die Gefahr hin, das grausige Geheimnis preiszugeben, ihrem Sohn einen Tipp zu geben. Und ich möchte das in ihrer eigenen Sprache vorlesen. Shri Vrindavan Chandra. Vrindavan Chandra. Bajaseye. Ashesha Deva Raja. Ashesha Oshadira Ghara. Bajile Neche Bara. Mein Sohn, ich verstehe dich. Du liegst auf deinem Todeslager. Du bist mein einziges Kind. Bitte, bitte, rufe den Namen von Vrindavan Chandra aus. Das ist ein Name Krishnas. Er ist der Herr über alle Herrscher des Universums. Er ist unser Schatz, der das wundervolle Heilmittel gegen alle Krankheiten in seinem Besitz hat. Verehre ihn, den Vrindavan Chandra. Wenn du dich ihm ergibst, wirst du mit Sicherheit deine Krankheit überwinden. Das ist die einzige Heilung, die es für dich jetzt noch gibt. So Salbegas Augen öffneten sich vor Erstaunen. Ich sagte, Mutter, aber das ist doch ein Hindu-Gott. Wie wird ein Hindu-Gott mir, einem Musulman, zur Hilfe eilen? Und daraufhin sagte Lalita mit Tränen in den Augen, das ist der Herr, den ich seit meiner Kindheit verehrt habe. In unserem Dorf Mukundapur, Danda Mukundapur, habe ich jeden Tag Lotusblumen diesem Herrn auf dem Altar dargebracht. Ich glaube, dass er dein Gebet hören wird. Denn Krishna hat eine Eigenschaft. Wenn immer man an ihn denkt, wird er plötzlich gegenwärtig und kommen. Schön, wie die Mutter das ihrem Sohn erklärt. Ne? Wenn immer du an Krishna denkst, Yamananda, wird Krishna zu dir kommen. Auch besonders im Augenblick des Todes. Nicht? Wenn man in allergrößter Not ist. Und, aber auch sonst, beim Chanten auch. Wenn man nicht beim Chanten an ihn denkt, wird er nicht zu einem kommen. Dann chantet man nur ein paar Silben. Aber wenn man beim Chanten an ihn denkt, das ist seine Eigenschaft, dann kommt er einfach zu seinen Devotees. Das sagte die Mutter ihrem Sohn. Und der Sohn sagte, also mir bleibt wohl keine andere Wahl und ich komme aus deinem Körper, Mutter. Du hast meinen Körper Geburt gegeben. Es ist praktisch dein Körper. Ich möchte dir folgen. Aber was, wenn er nicht kommt? Lalita sagte ihrem Sohn, probiere es für 12 Tage. Manchmal testet der Herr unsere Geduld. So Salbeg mit flüsternder Stimme, er war wirklich im Todeskampf schon, chantete Vrindavan Chandra, O Gopinath, Vrindavan Chandra, O Gopinath. Für 12 Tage und nichts geschah. Er sagte zu seiner Mutter, es klappt nicht, Mutter, ich werde sterben. Und da wandte sich dann Lalita mit den Tränen einer Mutter an den Herrn. O du, mein Herr, so oft hast du uns beschützt. So oft hast du deine hoffnungslosen Devotees aus großer Gefahr errettet. Hier ruft dich eine Mutter an. Eine Mutter, die ihren einzigen, tragisch geborenen Sohn verlieren wird. Bitte, komm ihm zur Hilfe. Dies Gebet sprach Lalita und legte sich schlafen. So in der gleichen Nacht hatte Salbeg einen Traum. In diesem Traum erschien Krishna vor ihm mit einer Kette aus Waldblumen mit einem Lächeln auf seinen Wangen, so heißt es, tanzten die Reflexion von seinen haifischförmigen Ohrringen, und Krishna lächelte ihm zu. Und Krishna sagte, hatte in seiner Hand ein kleines Gefäß und sagte, hier ist Vibhuti drin, heilige Asche. Reibe diese Asche über deine Wunden. Das nennt sich Vertrauen. Also Krishna machte so einen kleinen Vertrauenstest noch, Shraddha, muss schon sein. Reibe das über deine Wunden und du wirst gesund sein. Und im Traum trat das Salbeg, rieb sich ein mit der Asche, und am nächsten Morgen war sein Körper geheilt. Alle Wunden, und das waren Schwertwunden und Lanzenwunden, nicht so kleine Pickelprobleme, nicht, sondern wirklich Wunden, nicht, die waren verschwunden. Weg, nicht mehr da. Salbeg war von diesem Augenblick an ein gewandelter Mensch. Er beschloss, sein Leben diesem Herrn, der ihm ein zweites Leben geschenkt hatte, zu geben, und eilte nach Jagannath Puri, um dort den Herrn zu finden. Er kam vor den großen Tempel, den sein Vater ja zerstören wollte. Es war alles Jagannaths Arrangierung, wie ihr bestimmt schon ahnt. Er kam dort an, und als er durch das Tempeltor schließen wollte, also gehen wollte, schlossen zwei Wächter die Lanzen vor ihm. Halt! Nur Hindus sind erlaubt hier. Wir können sehen, dass du eine musulmanische Herkunft hast. Wie ist denn dein Name überhaupt? Salbeg, sagte er. Salbeg, typisch Muslimname. Hier hast du nichts zu suchen. Raus mit dir. Und sie warfen ihn vor die Tempeltore. Er versuchte noch einige Male, den Herrn seines Herzens zu besuchen, aber es gelang ihm nicht. Er wurde immer verlacht von den Pandas und den Pandits und vor die Tore des Tempels geschickt. Schließlich dichtete er ein Lied, wo er sagte, ich, der gefallene Sohn eines Fleischessenden, möchte die Erlaubnis der drei Herrschaften von Puri haben, nach Vrindavan zu gehen. Und im Traum erschien ihn Jagannath und sagte, geh nach Vrindavan. Und so begab sich Salbeg für ein Jahr nach Vrindavan, wo die Haine, die Waldhaine Vrindavans durchstreifte, auf der Suche nach der Person, die ihm sein zweites Leben gegeben hatte, und wurde ein großer Devotee von Krishna. Auf dem Weg nach Vrindavan sang er ein wunderschönes Lied. Möchtet ihr das Lied hören? Ja. Kann es leider nicht singen, aber ich kann es ja übersetzen und sagen. Ich lebe nur mit dem einen Ziel. Ich möchte nach Vrindavan gehen und dort den Herrn meines Herzens sehen. Oh, ich werde ein Bad nehmen im heiligen Wasser des Radhakunds und Shyamakunds. Und dann werde ich den Govardhan-Hügel umwandern. Mit großer Ekstase werde ich das Wasser der Yamuna trinken. Und ich werde die Herrlichkeiten des Herrn chanten, der Befreiung gewähren kann. Wenn ich dort ankomme, wo Krishna den Rasa-Tanz getanzt habe, werde ich mich zu Boden werfen und den Staub über meinen ganzen Körper verreiben. Und ruhen werde ich unter einem wunscherfüllenden Baum in dem Wald von Vrindavan. Schön, nicht? Wenn wir nach Vrindavan gehen, dann fragen wir erstmal, wo werde ich denn schlafen? Welche Dharmshala oder welcher Ashram wird mich wohl aufnehmen? Salbeg machte keine Pläne. Er rastete unter den wunscherfüllenden Bäumen von Vrindavan. Da schlafe ich auch am liebsten, aber aus bestimmten Temperaturgründen und so weiter schlafe ich nicht in der Nacht darüber, sondern am Tag. Man schläft einfach da und dann werden die Wünsche erfüllt, über die man träumt. Funktioniert in jedem Fall. Man muss nur den Kopf auf die Wurzel legen. Das ist das Geheimnis. So schreiben sich das alle auf. Kopf auf die Wurzel eines Wunschbaumes legen. Yes, ja. Kann man sich merken, muss man nicht aufschreiben. Das macht man einfach. So, nach einem Jahr verspürte Salabega in seinem Herz einen Ruf. Einen süßen Ruf. Komm, komm, ich will dich sehen. Und als er diesen Ruf verspürte im Herzen, ging in seinem Herzen das Bild von Lord Jagannath auf, der mit weit ausgebreiteten Armen dasteht. Ich möchte euch ein Bild, ich habe hier ein Foto in diesem ganz tollen Magazin, wo ich diese Geschichte raus entnehme. Das neue Krishna Kathamrita. Soll ich euch ein Bild von Jagannath zeigen? Ich dachte auch, dass das eine gute Idee ist. Dass ich euch ein Bild mache. Hier! Jai Jagannath! Jai Jagannath! Jai Subhadra! Und diese großen, ausgestreckten Arme. Komm, die ganze Welt, komm! Salabega, komm auch du! Komm auch du! Salabega schaute sich um, was war denn der Monat, wo er diesen Ruf führte? Wie weit waren die Sternkonstellationen? War es der zunehmende oder der abnehmende Mond? Und er orientierte sich ein bisschen in der Zeit, die er vergessen hatte, und merkte, also diese 1600 Meilen, die schaffe ich nicht in so kurzer Zeit. Ich komme zu spät an. Ich werde den Herrn nicht mehr sehen. Denn ihr müsst wissen, zu einer Zeit im Monat, das ist so August, Juli, August, so in dem Dreh. Es kommt darauf an, in welchem Schaltjahr du dich befindest, ist ja aber jetzt egal. Im Hochsommer, sagen wir mal im Hochsommer, wo der Monsun anfängt, da geht Lord Jagannath aus seinem Tempel hervor auf die große Wagenreise, die das Rathayatra-Festival. Wer von euch hat das Rathayatra-Festival schon einmal erlebt in Jagannath Puri? Du, Bhagavati, wann denn? Oh ja, vor ein paar Jahren, 5 Jahren oder so. Ich war auch mal da. Hast du auch Jagannath umarmen können? Balaram. Das ist gut. Da kann ich dir noch was erzählen drüber, nachher. So, yes. Also ich würde sagen, wenn ihr mal wirklich sehen möchtet, wo die historischen, und damit meine ich auch die ekstatischen Wurzeln des Krishna-Bewusstseins sind, geht zu einem Rathayatra in Puri. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, was für eine Atmosphäre entsteht, wenn diese Devotees von Lord Jagannath begrüßen. Was da für ein, da dreht sich alles nur um den Herrn des Universums, der jetzt auf das Rath, den Wagen geht und nach Gundicha fährt. Das ist eine so derartig spirituell emotionsgeladene Zeremonie. Das ist meines Erachtens nötig, um Chaitanya oder Gaudiya Vaishnavismus zu spüren, mal hautnah zu spüren. Es ist unglaublich. Ich kann nur eines erinnern. Ich habe die ganze Zeit getanzt in großer Ekstase. Die Devotees haben danach gesagt, du hast 2 Eimer mit Wasser ausgetrunken, so hast du geschwitzt. 2 Eimer, wie ein Pferd. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich musste auch nicht auf das stille Örtchen gehen. Das ist alles rausgeschwitzt. Ne? Alles, weil du wirst da so getragen von Ekstase, dass du gar nicht weißt, wie dir geschieht. Du bist wirklich wie ein Blatt auf einem Strom der ekstatischen Gefühlswallungen. So, ja, aber Salabek lief auf seinen Füßen so geschwind, wie er konnte, nach Vrindavan. Aber er wusste, er schafft es nicht. Jagannath war schon angekommen im Gundicha-Wagen, im Gundicha-Tempel, hielt sich dort traditionell für eine Woche auf und war dann auf der Rückfahrt und kam genau bis, jetzt muss ich mal kurz hier schauen, ja, Balaganti. Das ist ein Ort, der ungefähr auf der Hälfte des Weges liegt zwischen dem Gundicha-Gärten und dem Gundicha-Tempel und dem Shrimandir, dem großen Tempel von Jagannath, zu dem er zurückgefahren wird. Und Jagannath kam also bis nach ich muss nochmal hier gucken, dass ich das richtig sage, Balaganti, und hielt sich dann und stoppte seinen Wagen. Es ging nicht mehr weiter mit ihm. Der König brachte Elefanten. Der brachte die stärksten Ringer. Es gibt sehr starke Ringer in Puri. Also sehr starke Ringer mit stählernen Muskelketten. Er brachte Volksmassen auf. Er brachte die Armee. Alles, um den Wagen zurück zum Shrimandir zu ziehen. Aber Jagannath wollte nicht gehen. Schließlich nach einer Woche, das war richtig eine Wartezeit von einer Woche, hörte man am Rand Gopinath, Vrindavan Chandra, ein Devoti, der da lief und tanzte und sang, Staub bedeckt, Tränen überströmt, die Menge teilte sich, weil sie sahen, dass eine ungewöhnliche Liebe in seinem Herzen gegenwärtig war. Und der Devoti läuft dem Wagen entgegen, stürzt fassungslos vor den Wagen nieder und fängt an, ein Lied zu singen. Darf ich euch das Lied übersetzen? O Jagannath, singt er, der du auf diesen Wagen gestiegen bist. Ich bin verflucht. Ich bin ein Muslim von Geburt. Doch du hast so viele Schwierigkeiten auf dich genommen, nur für mich. O Herr, der du wie eine erfrischende bläuliche Regenwolke bist, bitte vergebe meine Frevel und meine Beleidigung. Und bitte brech jetzt auf zu deinem Tempel. Du brauchst nicht mehr auf mich zu warten, den zu spät kommenden. Salabik sagte, ich bin äußerst verurteilenswert. O Herr, du zeigst große Zuneigung zu all deinen Devotis. Selbst einem verurteilungswürdigen Javana wie mir selber. Und da versagte ihm die Stimme und er konnte nichts mehr singen. Salbik hatte nämlich auf dem ganzen Weg ein anderes Lied gesungen. Er hatte gesagt, O Herr des Universums, ich weiß, ich komme nicht in deinem Tempel hinein, weil ich ein verurteilungswürdiger Muslim, also Frevler bin. Aber einmal im Jahr kommst du raus aus deinem Tempel. Bitte warte noch ein kleines bisschen. Ich laufe so schnell, wie ich kann, nur um deinen Darshan zu kriegen. Er war also derjenige, der Jagannath gezwungen hatte, durch seine Liebe eine Woche im Hochsommer zu warten. Und das ist wirklich eine Anstrengung in Indien. Der Hochsommer in Indien hat eine dermaßen große Hitze. Das ist wie eine Hitzewelle, wo man normalerweise als Europäer ohnmächtig wird. Und dann kommt da, weil es gerade der Anfang der Monsunzeit ist, wenn dieses Festival ist, kommen manchmal unvorhergesehene Regenschauer, machen dich total klatschnass, weichen den Boden auf, dann kommen schon die Monsuninsekten herbeigeschwert und setzen sich auf deine feine Schweizer
Haut und beißen da herein, peng, und machen dir, also es ist eine schwierige Jahreszeit, aber sehr ekstatisch auch wieder wegen. Und so, und bald verbreitet sie sich überall hin die Nachricht, Jagannath hat auf diesen Devoti gewartet. Für eine Woche stand er in Hitze und Regen da. Nur, weil er auf diesen Devoti wartete und erlaubte es nicht, dass sein Wagen wieder zurückgebracht wurde in den Tempel. Kaliya Thakur, so wird er genannt, der schwarze Herr, hat gewartet auf sein Devoti. Und wer ist denn dieser Devoti? Und bald wusste man, es ist Salbeg, der Sohn von Lalbeg und Lalita, der Witwe, der über eine so große Hingabe verfügt, dass der Herr des Universums zu seinem Diener wird. Salbeg hat ein weiteres Lied gesungen. Er hat gesagt, O Herr des Universums, bitte gebe mir eine Elle mal eine Elle Land. Dort werde ich mich niedersetzen in Balaganti und über dich singen. Und der Salbeg blieb dort. Er saß dort, er war da zu finden und jeden Tag sang er tolle Lieder, die ironischerweise heute die Hauptlieder sind, mit denen Lord Jagannath verehrt wird. Er hat ungewöhnliche Metaphern verwandt, er hat ungewöhnlich gesungen, aber mit so viel Liebe gesungen, dass seine Lieder heute die Lieder sind, die ganz Orissa, also die religiöse Kultur in Orissa, singt. Ein ganz toller Devoti, der einen ungewöhnlichen Lebensweg hat. Das geht mir darum, euch zu sagen, euch zu sprechen von diesem ungewöhnlichen Lebensweg. Meine lieben Devotis, meine lieben Freunde, schöpft Hoffnung, auch wenn ihr hin und wieder nicht die verschlungenen Wege versteht, auf die euch Krishna lenkt. Auch obwohl ihr nicht versteht, warum bin ich so, warum bin ich in dieser Kombination verheiratet oder andere Lebensfragen, warum gewährt mir Krishna nicht diesen Wunsch, warum bin ich in der Schweiz, warum bin ich so, wie ich bin, warum kann ich bestimmte Welle oder bestimmte Hindernisse in meinem Leben nicht überqueren, schöpft Hoffnung. Alles und jeder bewegt sich zu jedem Zeit unter der Kontrolle Krishnas. Genauso wie Krishna einen großen Devoti in einer unglaublich schwierigen Geburt, eine unglaublich schwierige Geburt nehmen ließ, nicht? Der wurde sein Leben lang nicht reingelassen in den Jagannath Puri Tempel, weil es ganz klare Anweisungen gibt in den Schriften, dass man Außenstehende nicht reinlassen kann. Da gibt es diese solche Restriktion. Selbst mein spiritueller Meister, Srila Prabhupada, hatte eine große Zusammenkunft gegeben und hat dann in dieser Zusammenkunft mit den Pandas und Pandits gesagt, bitte lasst die westlichen Devotis in den Tempel hinein. Sie machen alles, was ihr euch vorstellen könnt. Sie sind okay. Bitte lasst sie rein. Aber die Pandits und Pandas haben bis zu diesem Tag noch nicht die Restriktion gehoben. Es gibt nur einen Tag, den Tag, an dem wir an Salbeg denken. Das ist, wenn Lord Jagannath auf seinem Wagen dasteht. Und das ist ein großer Wagen. Und da stürzt ganz Indien auf diesen Wagen, um den Herrn zu umarmen. Denn an diesem Tag ist Jagannath nicht mehr der Herr des Universums, sondern er ist bekannt als Jagannath, der Freund des Universums. Nicht? Und dann kann jeder auf den Wagen hoch und es ist ein Wunder, wieso diese Wagen nicht zusammenbrechen, weil in Indien gibt es ja kein Verständnis von Verkehr, Menschenverkehr, also da rennt jeder hoch und jeder runter zur gleichen Zeit, auf der gleichen Spur, und da muss man also wie so ein Lachs, der sich einem Wasserfall irgendwie so hochzüngelt, an den herunterkommenden Menschenmassen irgendwie so hochzüngeln, das ist durch bestimmte Körperwindungen möglich, und da kommt man dann hoch auf den Wagen und dann muss man einfach ein bisschen tauchen unter die Füße unter den Dotis und den Saris hindurch, und dann kommt man zu dem Deity und kann ihn umarmen. Das ist also ein unglaubliches Erlebnis. Yes, in jeder Hinsicht. Das ist dieser eine Tag, den auch unser Salbeek abpassen wollte. Und Lord Jagannath hat ihn das gewährt. Worauf es nur ankommt, meine lieben Devotees und liebe Freunde, ist, dass ihr zurück in den Tempel eures Herzens kehrt. Die meisten Menschen in unserer materialistischen Kultur, die Devotees Krishnas nicht immer ausgenommen, haben diesen Tempel einmal verlassen. Diesen Tempel, wo Krishna im Herzen zusammen mit dem Jiva lebt. Es ist in einer ganz bestimmten Gegend des Herzens zu finden, dieser Tempel. Nämlich in der Gegend, die heißt Devotion, die heißt Hingabe und die heißt Sharanagati. In dieser Herzensgegend ist dieser Tempel zu finden. Wir müssen der Seele und auch Krishna ein Tempel im Herzen bauen. Wenn wir das nicht tun, verlässt uns unsere Seele ein bisschen in die Außenwelt, in die gestörte Welt, in die Welt, die uns aufbringen kann und uns außer Rand und Band bringen kann, weil sie nicht unter unserer Kontrolle ist. Aber in dem Augenblick, wo man einen Tempel baut, im Land, in dieser Herzensgegend der Hingabe, ne, da braucht man gar kein teure Schweizer Baubewilligung zu haben. Das ist ganz frei, ne, in diesem Land. Wenn man diesen Tempel baut, kehrt plötzlich die Seele zurück. Und mit der Seele meine ich jetzt in diesem Sinne einmal unsere Spiritualität, unsere Devotion zurück, weil wir dort im Tempel des Herzens den erkennen, über den wir vorhin gehört haben, der sagte, erkennst du mich denn nicht? Ich bin die ganze Zeit mit dir zusammen. In der Vergangenheit hast du dich manchmal ratsuchend an mich gewandt und ich habe dir Hilfe gegeben. Erkenn mich doch bitte. Nicht wie in dieser tollen Bhagavatam-Geschichte. Als Salbeek auf dem Todeslager lag, baute er diesen Tempel. Plötzlich erschien der Herr und rettete sein Leben. Nicht? Und mit dieser, indem er ihm ein zweites Leben gab. Gut, das wollte ich heute sagen. Jetzt bin ich total interessiert an euren Fragen. Wenn ihr mir erlaubt, kurz diesen Hals-Ricolo-Hustenbonbon zu nehmen, werde ich bestimmt noch meine Stimme ein bisschen bewahren kann. Schwupp. Dankeschön. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Rajarani. Aber ist es nicht schön, über so ein Devotee zu hören und seine Beziehung zu Krishna? Das ganze Bhagavatam geht eigentlich nur um die Beziehung von den Devotees Krishna, von Krishna zu Krishna und wie Krishna für seine Devotees sorgt. Das müssen wir hören, sonst wird unser Shraddha, unser Vertrauen theoretisch bleiben. Rajarani, was möchtest du gerne für eine Frage stellen?
Nicht so viel damit zu tun hat, dass wir uns das selber gemacht haben und wie das zusammenpasst.
Habt ihr alle die Frage verstanden von Vajrayani? Ja? Karma oder Krishna? Nö? Das ist eine Frage der Perspektive. Wenn du von der Welt schaust und den Gesetzen dieser Welt, gibt es sehr viel ist Karma die Ursache für unsere Lebenssituation. Wenn du aber von Krishna, dem Herrn, schaust, der das Gesetz des Karmas erlassen hast, es wirkt alles unter Krishnas Gesetzen, den Karma-Gesetzen. Nun, es ist interessant, in dem Augenblick, wo du als Devotee diesen Perspektivenwechsel hinkriegst, dass du einfach verstehst, Krishna hat mir auch durch das Karma meine Situation geschickt, wird das Karma zu Krishna Karma. Also du bringst durch diese Perspektive Krishna hinein und Gott hinein, und so ist es möglich, dass durch die Gegenwart Krishnas in deinem Leben dieses Karma auch reduziert oder gezielt eingerichtet wird für wichtige Lebenslektionen, die du noch machen kannst, oder sogar aufgelöst wird. Sehr wichtig, dass der Devotee nicht einfach nur die Perspektive von Karma annimmt, sondern die Einstellung hat, Krishna hat mir das gegeben durch das Gesetz des Karmas. Und in dem Augenblick, wo du diese Krishna-Perspektive hast, diese gottesbewusste Perspektive, wird sich das plötzlich verändern. Das ist so, als wenn du eine ausgepresste Zitrone in Milch hineingibst, plötzlich finden dort wichtige Umwandlungsprozesse statt und du hast Käse dann gewonnen. Nicht so? Diese Krishna-Perspektive ist sehr wichtig. Der Devotee sollte bescheiden sein und immer sagen, also aufgrund meines Karmas muss ich jetzt dieses Leid ertragen. Aber Krishna, jetzt kommt die Krishna-Perspektive rein, hat das für mich auf eine Weise gesteuert, dass ich entweder lernen kann oder dass das reduziert wird. Und wenn du Krishna in diese Situation reinbringst, wirklich, das ist wie wenn du eine Zitrone auspresst und in die Milch hineingibst. Es finden Prozesse statt, die ganz anders sind. Ich möchte dir gerne einen Fall sagen, wo du auch mit involviert warst in meinem Leben. Als ich diese blöde Entzündung oder was immer das war nach der Beinoperation hatte, hatte Dr. Heger einmal, als ich ihn besuchte, der Arzt, der mich also operiert hatte, gesagt, oh, es tut mir natürlich sehr leid, dass ich Ihnen so viel Ungemach und Schmerzen bereitet habe und Sie in so große Lebensgefahr gebracht haben. Da habe ich gesagt, wissen Sie, das ließ sich nicht verändern. Sie haben Ihr Bestes gegeben, aber Sie waren ein Instrument meines Karmas, sozusagen. Wie der Kellner, der das bringt, was man bestellt hat, nicht so bringt das Karma uns das, was wir durch unsere Tätigkeit bestellt haben. Wir können uns da nicht beschweren. Stell dir mal vor, du hast ein Spargelsüppchen bestellt im Restaurant und der Kellner bringt dein Spargelsüppchen und du sagst, Spargelsüppchen, das sind doch nur die Bünzlis hier. Und du nimmst das Spargelsüppchen und spritzt ihm das ins Gesicht mit Puffer. Dann hat er ein Recht zu sagen, das haben sie bestellt, das Spargelsüppchen. Das müssen sie jetzt auslöffeln. Nicht? Und so ist es auch mit
so ist mit den Dingen, die wir erleben in unserem Leben. Das haben wir durch unsere Tätigkeiten selber verursacht. Da können wir nicht jetzt protestieren. Aber was wir tun können, ist, wir können uns demütig, protestieren nützt nichts, demütig an Krishna wenden und sagen, mein Herr, ich suche jetzt ich eine gefallene Seele, die im Ozean des Samsaras ihr Geschick erleidet. Ich suche jetzt Zuflucht bei dir. Du bist die letztendliche Ursache hinter allem, auch hinter dem Karma-Gesetz, was du in Gang gesetzt hast. Ich wende mich an dich. Guck mal, das ist wichtig für einen Devotee, dieses Verständnis zu haben, dass Krishna noch über dem Karma steht. Wo ist denn dann Schutz? Ne? Es gibt vier wichtige Fragen. Was bereitet Angst in dieser Welt? Und die Antwort ist Karma. Einst bat Nanda Maharaj seinen eigenen Vater Pajanya um eine einfache Darlegung der vedischen Lehren und er fragte ihn, was ist die Ursache von Furcht? Die Antwort war Karma. Du weißt ja nie genau, was noch kommen wird durch dein Karma. Und deswegen hat man so ein mulmiges Gefühl. Also in der Vergangenheit war es so, in der Gegenwart, in der Zukunft wird es wahrscheinlich auch so sein, ich werde sterben müssen. Und dann stellt Nanda Maharaj die zweite Frage, wo ist Zuflucht zu finden vor dem Karma? Pajanya sagt, in Bhakti, in Hingabe zu Krishna. Dann stellt als nächstes Nanda Maharaj die weise Frage, und wo kriegen wir Bhakti her? Pajanya Maharaj antwortete, und was ist somit das höchste anstrebenswerte Ziel in dieser Welt? Pajanya Maharaj sagt, Gemeinschaft mit Devotees. Und dann fragt Nanda Maharaj eine ganz interessante Frage. Er sagt, was ist das letztendliche Ziel unseres Lebens in dieser Welt? Und Pajanya Maharaj sagt, Prema, Liebe zu Krishna, Krishna Prema. Da sagt Nanda Maharaj, das wusste ich schon. Er liebt ja seinen Vater, seinen Sohn Krishna. So, für einen Devotee ist keine Zuflucht da, Vrajarani. Wenn Karma und dann schlussendlich Karma, das nennt sich Fatalismus in der Philosophie, ne? Dann kommt ja. Nein, Zuflucht liegt in der Bhakti. Das mag sein, dass in der Bhakti nicht sofort dein Karma versiedet und weggeht. Krishna macht es so vorziehen, dass er dir noch ein paar wichtige Lehren erteilt. Aber du hast innerlich eine Zuflucht gefunden. Und das geht nur, wenn du davon überzeugt bist, dass Krishna das Karma über dem Karma steht. Dass er nicht ein Kami ist, zu Deutsch gesagt, der unter dem Gesetz des Karma steht. Sag ich jetzt mal so ein bisschen salopp, so norddeutsch. Ne? Also, dass er nicht auch wie wir unter dem Einfluss des Karmas steht. Krishna, Krishna, Krishna. Alles ist unter Krishna. Prabhupada hat in einem seiner letzten Erläuterungen im Bhagavatam gesagt, zu verstehen, dass sich alles und jeder unter Krishnas Führung bewegt, das ist Krishna-Bewusstsein. Die letzte Ursache, die Ursache hinter den Ursachen. Vergess nie, Vajrayani, als wir lebten für eine gewisse Zeit in einem umgebauten Bahnhof, also ein Riesen, zuerst war es ein Riesengutshaus, dann war es ein Bahnhof. Falsch, es blieb ein Bahnhof. Ich bin im Bahnhof groß geworden. Aber da war also eine große Etage, wo ich lebte, also wo die Familie lebte. Und dann war unten, kamen die Züge an. So einmal am Tag auf einer verschlafenen Insel. Ne? Und ich weiß noch, einmal kam ich nach Hause und da gab es Folgendes, wie in den guten alten deutschen Zeiten, also nicht guten alten deutschen Zeiten, also in eine Altbauwohnung, da gingst du erst in eine Garderobe herein, dann konntest du links und rechts abgeben, gehen in die Gästetoiletten und dann gingst du weiter in ein Empfangszimmer hinein und dann kam noch was und dann kamst du in die Wohnung richtig rein. Vergesst das nie. Ich kam einmal so reingestürzt von einer, völlig frustriert von der langweiligen Schule, wo ich sein musste. Und dann war in dem Raum, wo man zuerst reinkommt, der Garderobe, da sah ich so eine Kette von Dominosteinen, die sich hinten in die Wohnung verloren. Und ich hörte es dann klackern. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Und dann fielen diese Dominosteine um und also die fielen so um in meine Richtung. So. Ich war total schockiert und hochinteressiert. Dann habe ich was gerufen und plötzlich höre ich meinen älteren Bruder lachen. Denn der hatte das so aufgebaut und hatte gewartet, bis ich in den Raum kam. Und dann zuerst sah das aus, als würden die von Geisterhand bewegt worden. Wir haben ja so viel Spukgeschichten gelesen als Kinder. Und ich war, also, das war so ein dunkler Raum, so eine, wo man so reinkam und dann kam so auf einen zu. Und ich dachte, das sind Geisteshände, die den bewegt, als Kind halt. Und dann hörte ich aber meinen Bruder lachen. Und dann habe ich gemerkt, er war die Ursache, nein, mein älterer Bruder. Erland hieß der. Und so ist es auch mit dem Karma. Du siehst es als eine Folge, als eine Kettenfolge von Ursache und Wirkung. Der eine Stein geht gegen den anderen und so weiter. Aber hinter allem ist Krishna. Und dann kannst du deine Angst verlieren. Nur dann. Wenn du Krishna als die Ursache aller Ursachen siehst. Konntest du verstehen, Harry?
Ja, manchmal.
Manchmal. Manchmal. Ja, Harry war im Deutschunterricht in Berlin. Ne? Gut, dann schaue ich jetzt mal auf die Uhr. Oh. Habt ihr das auch so im Sommer? Will man gar nicht an die Zeit denken am Abend, aber wir haben jetzt 8:45. Was machen wir jetzt? Gora Arti, ja. Super.
Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen?
Ja, gut. Ratna Manjali.
Also ich werde oft mit einer Frage oder mit einer Aussage konfrontiert, dass die Devotees oder auch die sagen, ja, ich mache so viele Vergehen beim Chanten, ich schaffe es sowieso nicht, aufmerksam zu chanten, dann chante ich doch lieber gar nicht, weil so richtet es weniger Unheil an. Das ist mir nicht zu antworten, weil man kennt es ja von einem selber, wenn man 16 Runden chantet, dass es sehr, sehr schwierig ist, den Geist wirklich bei Krishna zu halten oder gerichtet bei Krishna zu sein.
Und ja, ja.
Wie viel Damage, also wie viel
Schaden,
richte ich mir selber dabei wirklich an, wenn es mir schwer fällt, bei Krishna zu sein beim Chanten?
Wenn ich nicht. Mhm. Im Padma Purana heißt es, dass wenn man Vergehen macht gegen das Chanten, die einzige Lösung aus diesen Vergehen herauszukommen, das Chanten selber. Ist also das Heilmittel gleichzeitig. Das ist sehr ungewöhnlich, dass also ein, ja, ich werde das jetzt nicht in eine logische Kette verwickeln, aber dass man das, was so mit allergrößter Vorsicht zu behandeln ist, sodass man auf keinen Fall ein Vergehen da macht, zur gleichen Zeit ein auch von den Vergehen, die man dagegen macht, befreien kann. Aber das ist die unendliche Barmherzigkeit des Herrn. Warum ist das so? Das ist so, weil jemand, der mehr chantet, um frei von zu Vergehen zu werden, die Absicht hat, frei zu werden von Vergehen. Sieh mal, und hier ist der Knackpunkt. Die Absicht, die Intention, der Wunsch, der Wille, der ist sehr, sehr wichtig, das Sankalpa. Wenn also jemand von Vergehen, wenn jemand mit Vergehen chantet und dann aufhören will zu chanten, hat er vielleicht gar nicht die Absicht, vergehenlos zu chanten. Aber wenn jemand sagt, ich bin gefallen und ich muss jetzt vermehrt Zuflucht suchen und das muss jetzt gelöst werden, dieses Thema, dann hat der die Absicht, frei zu werden von Vergehen, weil sonst würde er sich nicht diese Mühe machen, sonst würde er wie im Denkmodell A sagen, ja, also ich höre da lieber mit auf jetzt, ne? Ich schleiche mich davon. Derjenige, der aber sagt, ich werde jetzt mehr chanten oder ich werde jetzt chanten, damit ich eben chanten lerne, damit ich richtig das Chanten lerne, der hat die Absicht, das richtig lernen zu wollen. Und es ist diese Intention, diese Absicht, die Krishna sieht und zu der zur Hilfe kommt. Außerdem, Ratna Manjari, so wie ein Devotee eine Absicht hat, keine Vergehen zu machen, macht er auch keine Vergehen. Denn das Vergehen ist die Absicht. Nur ein Beispiel. Wenn ich Gaurahari heute auf den Fuß treten sollte, was ich also um Gottes Willen nicht machen möchte, wird Gaurahari mir so lange verzeihen, wie ich das nicht mit der Absicht mache, ihm Schmerz zuzufügen. Wie ich da zufällig dagegen laufe, es passiert ja mal im Leben, dass man auf den Fuß tritt. Ne? Vergehen ist erst dann ein richtiges Vergehen, wenn diese Absicht dahinter steht. Nicht? Diese Absicht oder ich würde auch manchmal sagen Gleichgültigkeit, da fängt das schon an. Nicht? Aber Gleichgültigkeit hat auch was mit Absicht zu tun, mit dem inneren, mit der inneren Haltung, zu Deutsch gesagt. Aber wenn die innere Haltung die eines Versuche ist, dass man das richtig machen will, dann kannst du gar keine Vergehen machen. Krishna entschuldigt das. Der sieht das nicht als Vergehen an, wenn man da mal was verkehrt macht oder nicht? Der sieht, ich glaube, wir haben in unser doch sehr stark auf Vaidibhakti die ausgerichteten Bewegung manchmal ein falsches Verständnis, dass wir sagen, wenn du regeltreu lebst, dann bist du gut, und wenn irgendjemand eine Regel bricht, dann ist er zwangsläufig schlecht, nicht? Aber erst wenn du eine Absicht hast, etwas Schaden zuzufügen oder eine Beleidigung zuzufügen oder auch Gleichgültigkeit ist schon eine Offense, ist schon Pramada, nicht? Dass einem das einfach, dass man so negligent ist, nicht? Das heißt I don't care. Da fängt das natürlich schon an. Aber wenn du sagst, ich will das gut machen, es kann vorkommen, dass ich jetzt noch zu viele, dass ich jetzt noch das falsch ausspreche oder dass mir noch Fehler unterlaufen und dass ich manchmal auch vielleicht noch einen Zweifel entwickle oder dass ich noch angehaftet bin an heiße Schokolade, nicht, oder irgendwas, ich sage jetzt mal irgendwas, ist ja egal, nicht, aber das ist, wird nicht als Vergehen betrachtet. Da gibt es diesen Vers im 11. Kanto, wo gesagt wird, mein Devotee macht sich bemühen, aber er macht auch wissen, dass materielle Tätigkeiten der Sinnbefriedigung zu einem schmerzhaften Ergebnis führen. Aber er kann aus Schwäche noch nicht immer den Weg so gehen. Mein Devotee, so sagt Krishna, dann sollte glücklich sein. No problem, mit anderen Worten. Be happy. No problem. Hör einfach weiter über meine Sachen. Krishna ist ein verzeihender Gott. Der schaut nicht so wie der Fahrlehrer. Wir hatten einen Fahrlehrer, der hieß Starken. Und er hat so alle so mit einem hämischen Grinsen so immer durchfallen lassen, nicht? Beim rückwärts einparken. Nicht? Krishna ist nicht so, nicht? Die Absicht. So, den Devotees sage ich immer, gut, was ich euch höre, was ihr sagt, dass ihr noch nicht perfekt chantet, herzlich willkommen im Club, da bin ich auch drin. Aber wir können uns ja bemühen. Wir können ja unser Bestes geben. Und dann ist es keine Offense mehr. Ne? Und selbst wenn uns da ein paar Sachen unterlaufen, solange die Absicht gut ist, ist wirklich kein Problem. Da gibt es so viele Geschichten über Geschichten in den Heiligen Schriften. Ratna Manjari, das fällt direkt auf. Ich weiß eine von Puri. Da war so ein Pujari, Balaram, der hatte eine unglaubliche Anhaftung zum anderen Geschlecht. Dieser Balaram war in einer Priesterkaste und seine Kaste durfte beim Wagenfestival von Lord Jagannath dem Herrn auf dem Wagen dienen. Also kühlendes Wasser geben, Luft fächern und alle möglichen Dinge verrichten. Nun, Balaram hatte also am Tage vorher, weil er, da gab es irgend so ein kompliziertes Schaltjahr und er war durcheinander gekommen, hatte er Intimkontakt mit, ich habe gehört, mit mehreren Prostituierten. Und am Morgen wachte er auf. Sein ganzer Körper war mit Augentusche bedeckt und Lippenstift und allem möglichen. Und er wachte auf und merkte, mein Gott, es ist ja Ratha-Yatra-Tag. Wie habe ich das denn verschusselt, den Termin? Nicht? Und ist dann, ohne ein Bad zu nehmen, in völliger Hast, wie es uns vielleicht manchmal geht, wenn wir zum Mangal Aarti kommen wollen und boom, dann fängt das schon an und man ist noch gar nicht aufgestanden. Dann geht man auch nicht unter die Dusche, wenn man unbedingt kommen will. Dann schmeißt man sich kurz was rüber und schlutsch, geht runter. Und dann nimmt man danach noch ein Duschbad. Also ich mache das zugegebenermaßen hin und wieder, weil ich leider nicht sehr pünktlich bin morgens. Aber man will unbedingt die Deity sehen und ist ja okay. Brauche ja nicht so nahe zu kommen an Altar. Nicht? Und dann kam der also auf den Wagen rauf, gekraxelt, und seine Priesterkollegen sehen ihn völlig voller Augentusche und allem Möglichen. Ich will das jetzt gar nicht ausmalen, wie der ausgesehen haben muss, nicht? Verschmierter Dhoti, alles gar nicht clean, gar nicht Suchi. Und dieser Balaram, jetzt bist du schon so dreist, dass du immer die regulierenden Prinzipien brichst, aufgrund deiner Anhaftung, und jetzt kommst du am heiligen Tag noch auf den Wagen, an dieser Aufmachung. Runter jetzt! Und die haben ihn runtergeschmissen und runtergezogen, der wollte nicht runtergehen. Und dann schließlich war er unten und ging hin zum Strand und weinte dort bitterlich. Er baute einen Sandwagen auf und ein Sandjagannath und weinte und sagte dann, also dass deine Priester mich vom Wagen runtergeworfen haben, das kann ich verstehen. Aber dass du, von dem es heißt, dass du der Retter der Gefallensten bist, mich an diesem Tag, wo du Jagat Bandhu bist, der Freund des Universums, der nachgiebige Freund, dass du das zulässt, dass ich da runtergeworfen werde, das kann ich echt nicht verstehen. Das kann ich echt nicht akzeptieren. Nicht? Und er weinte und Jai Jagannath weinte und zürnte mit dem Herrn auf liebevolle Art und Weise. In Puri, also in der Grand Road, oder wie das hieß, wurde das Zeichen gegeben, der Wagen fährt jetzt los. Und der Wagen blieb still stehen. Rührte sich nicht vom Fleck. Am Abend hatte der König einen Traum, wo Jagannath ihm erschien und sagte, also am Ufer des großen Ozeans sitzt mein Devoti Balaram. Er ist zornig auf mich. Zu Recht, leider. Jetzt geh zu ihm hin und sag, er kann gerne seine Dienste machen. Ich habe extra den Wagen angehalten. Und wenn er will, kann er noch ein Bad im Ozean vorher nehmen und einen frischen Dhoti anziehen. Wenn er will, nur wenn er will. Wenn er nicht will, kann er so kommen. Jagannath. Zalbeek schrieb darüber. Ratna Manjari, das musst du noch hören. Jetzt sind wir ganz in der Zalbeek-Mut. Er hat ein Lied gesungen. Kannst du noch Ratna Manjari? Ja, gut. Oh, Lord Jagannath. Deine lieben Devotis sind dein Leben und deine Seele. Um diese Devotis zu beschützen und zu erfreuen, hast du deine Muschel, den Diskus, die Keule und die Lotusblume in deinen Händen. Das hast du nur wegen den Devotis, die du beschützen möchtest und erfreuen möchtest. Beschützen mit dem Feuerrad und mit der Keule und die du erfreuen möchtest mit der Lotusblume und der tieftönenden Muschel, dem Muschelhorn. Aus Liebe zu deinen Devotis handelst du manchmal so, als würdest du Mutter und Vater für deine Devotees sein. Manchmal imitierst du intime Freunde. O Kripa Sindhu, du bist ein Ozean von Barmherzigkeit. O Herr, du läufst hinter deinen Devotees her, um ihre Liebe zu kosten, genauso wie ein hungriges Kalb seiner Mutter nachläuft, der Mutterkuh, um ihre Milch zu kosten. Du bist wie ein Kalb, das möchte die Muttermilch. So möchtest du die Liebe deiner Devotees kosten. Das ist salbig. So viel Hingabe, so viel Liebe. Der gefallene Salbig erklärt, obwohl ich in einer Muslimfamilie geboren bin, kenne ich keine andere Zuflucht außer deinen rötlichen Lotusfüßen. Alles in dem tollen Magazin. Der höchstbarmherzige Herr heißt dieses Magazin, habe ich. Hare Krishna. Absicht, das ist, was der Herr sehen möchte. Der Wunsch, das Vorhaben, die Intention. Was der Herr sehen möchte bei seinen Devotees. Und wenn sie dann ein paar Fehler machen, wer achtet darauf, wenn Liebe da ist, wer achtet da auf Fehler? Liebe übersieht Fehler immer. Ne? Aber wo keine Liebe da ist, wie bei dem Fahrprüfer da, dem Herrn Starken, der war in meiner ganzen Nachbarschaft gefürchtet, dann Du bist durchgefallen, sagte er zu meinem Sohn. Du bist auch durchgefallen. Nicht Krishna. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es erreicht. Jetzt übergebe ich an Siamananda. Kannst du uns erzählen, wie wir das machen? Klar, da ist ein Pujari und
vielleicht noch Leute, die mir dann erzählen.